Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Im Nachhinein war es schon recht kühn, die Olympischen Spiele im 20. Jahrhundert noch einmal an Deutschland zu vergeben. Zumal keine 30 Jahre nach Kriegsende, als also noch reichlich rasch entnazifizierte Funktionäre in deutschen Amtsstuben oder Aufsichtsräten saßen. Aber das Deutschland der Nachkriegszeit sollte eben eine Chance bekommen, sich anders zu präsentieren. 1972 in München. Das hat nicht wirklich geklappt, auch wenn es nun palästinensische Terroristen waren, die Schreckensbilder in die mediale Aufmerksamkeit brachten. Über den politischen, gesellschaftlichen wie sportlichen Aspekt der Olympischen Sommerspiele 1972 haben die beiden Journalisten Roman Deininger und Uwe Ritzer ein Buch geschrieben. Wir schauen auf die Zeit nach dem Wendejahr 1989 bzw. auf die verschiedenen Deutungen und Rezeptionen der Veränderungsprozesse in einem Buch, herausgegeben unter anderem vom Historiker Martin Sapro. Danach geht es um türkische Arbeitswelten in West-Berlin, eine Untersuchung des Zeithistorikers Stefan Zeppenfeld. Und zum Schluss schauen wir auf die Vorliebe der Deutschen für die Antike. Die Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in München 1972 hat sich ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Denn diese Spiele sollten ein anderes Bild von Deutschland in die Welt tragen als die von 1936. Der Anschlag beschwor aber die alten Bilder herauf. Jüdische Menschen wurden bedroht und getötet. Palästinensische Terroristen hatten die israelischen Sportler in ihre Gewalt gebracht. Die Befreiungsversuche scheiterten. Zugleich markiert dieser Terrorakt in der öffentlichen Wahrnehmung den Beginn der Gewalt in den 70er Jahren. Über die verschiedenen Dimensionen dieses Sportereignisses haben die beiden Journalisten Roman Deininger und Uwe Ritzer ein Buch geschrieben: Die Spiele des Jahrhunderts, Olympia 1972, der Terror und das neue Deutschland, lautet der Titel. Moritz Küpper stellt es vor.
Die Fernsehübertragung knistert, die nun farbigen Bilder aus dem sommerlichen München und die preiswertere Generation neuer Geräte, sie waren der Beginn der Ära des Farbfernsehens in Deutschland.
München, 26. August 1972, frühmorgens. In wenigen Stunden beginnt hier das größte Sportfest der Welt. Ziehen unter diesem Dach Athleten von 122 Nationen ein.
Die Olympischen Spiele 1972 in München. Sie sollten ein einschneidendes Ereignis werden, ein einprägender Moment deutscher Geschichte. So sehen es zumindest die beiden Buchautoren, Uwe Ritzer und auch Roman Deininger.
Die Spiele 1972 waren in so vieler Bewandtnis eigentlich positiv besetzt, bis es zu diesem Anschlag kam. Die junge Bundesrepublik hat sich als neues Deutschland präsentiert, als lockere Musterdemokratie. Und dann hat dieser Anschlag auf Juden auf deutschem Boden natürlich sofort wieder zurückverwiesen in die große Finsternis,
sagt Buchautor Deininger.
Also das war so ein Moment, wo Vergangenheit und Zukunft dieses jungen Deutschland sich trafen. Und das wirkt bis heute nach. Deswegen ist es bis heute relevant und interessant.
50 Jahre später nun haben Ritzer und Deininger, beide Journalisten bei der Süddeutschen Zeitung, diese Spiele, den Weg dorthin, die Ereignisse selbst, aber auch deren Folgen noch einmal nachgezeichnet. Die Spiele des Jahrhunderts, Olympia 1972, der Terror und das neue Deutschland. So heißt ihr Buch. Ritzer und Deininger sind ein eingespieltes Autorenduo, haben bereits eine vielbeachtete Biografie über den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder geschrieben. Nun also die Spiele von München.
Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 für eröffnet.
die mehr waren als einfach nur ein Sportereignis. Eine erst 16-jährige deutsche Jugendmeisterin wird im Hochsprung das unbeschwerte Gesicht dieses neuen Deutschlands.
Aber Ulrike Meifert, krasse Außenseiterin, schafft 1,90 und versucht sich nun über 1,92.
Schafft es, stellt einen Weltrekord auf, gewinnt Gold. Doch am 11. Tag beginnt das Grauen.
Es verspricht, ein schöner, sonniger Tag zu werden. Um 4.40 Uhr haben Monteure gesehen, wie ein paar Männer mit großen Tragetaschen über den Zaun des Olympischen Dorfes kletterten. Sie halten sie für heimkehrende Sportler. Aber es sind palästinensische Terroristen.
Auf die unbeschwerte, fröhliche Zeit, auf das Bild eines neuen Deutschlands fiel ein schwerer Schatten. Alle 11 israelischen Athleten, die als Geiseln genommen wurden, starben.
Berger David, Gottfreund Josef, Weinberger Moshe, Halfin Eliezer, Friedman Zev, Slavin Mark, Romano Josef, Shapira Amitsu, Spitzer André, Shor Kahat, Springer Jakob.
Im Guten wie im Schlechten wurden die Spiele 72 so zu einer deutschen, gar einer weltweiten Kollektiverfahrung, so Deininger.
Der Tag des Attentats, das sich ja quasi durch die Live-Übertragung im Fernsehen vor den Augen der Welt entfaltet hat, dieses Kommensehen des Unheils, das war eine Kollektiverfahrung, die für viele die Ankunft des internationalen Terrorismus signalisiert hat. Es gab vorher Terrorismus, aber die Wahrnehmung hat damit angefangen. Und das ist ein Ereignis, das ich durchaus mit der einschneidenden Wirkung von 9/11 vergleichen würde.
Die Anschläge auf die New Yorker Twin Towers im Jahr 2001. Deininger und Ritzer haben ein dickes wie dichtes Buch geschrieben. Die 8 Kapitel, zudem noch Pro wie Epilog, verteilen sich auf rund 500 Seiten, ergänzt noch von zahlreichen Bildern aus dieser Zeit.
Wir haben versucht, uns inspirieren zu lassen von amerikanischen Historikern, die Geschichte weit aufsperren für ein breites Publikum. Ob uns das gelungen ist, ist wieder eine andere Frage. Aber wir wollten Geschichte sehr ernsthaft und genau, aber gleichzeitig dramatisch und unterhaltsam erzählen. Deswegen ist das Buch auch im Präsens geschrieben.
So Deininger. Und so erzählen die Autoren deutsche, aber auch olympische Geschichte.
Bei der Arbeit sind wir schnell darauf gestoßen, dass die Geschichte dieser Spiele 72 nicht vollständig wäre, wenn man sich nur beschränkt auf diese gut 2 Wochen im Spätsommer 1972, sondern dass man weiter ausgreifen muss. Und deswegen haben wir dann in den 30er Jahren begonnen, weil diese Spiele, die Hitler-Spiele 1936 von Berlin, der Referenzpunkt waren, durch die man das, was 1972 versucht wurde, erst verstehen kann.
Es sind einzelne Protagonisten, wie beispielsweise der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Avery Brundage, der Hockeyspieler Carsten Keller oder die Leichtathletin Renate Meißner, anhand deren Lebenswegen die Autoren erzählen. Dazu gehören auch der deutsche Sportfunktionär Willi Daume sowie der junge Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel von der SPD.
Alfons Goppel selbst hat seinen Parteichef Franz Josef Strauß an Bord geholt. Bayerns Wachstum, das ist das große Projekt der CSU. München ist der Motor dieses Wachstums. Und falls das Ganze schief geht, bleibt es doch am roten Oberbürgermeister hängen. Am 29. November 1965 fliegen Daume, Vogel, Brauchle und Goppel nach Bonn, wo Ludwig Erhard sie mittags bei Kaffee und Kuchen im Kanzlerbungalow empfängt. Der Bundeskanzler ist zunächst zurückhaltend, vielleicht auch, weil sein Kanzleramtschef Ludger Westrick ihn vorher gewarnt hat, dass die erste Kostenprognose von knapp 500 Millionen D-Mark nicht zu halten sein würde. Und war eine neue Sparsamkeit nicht das große Versprechen des Kanzlers? Zum Erstaunen aller Umsitzenden setzt Erhard sich nach 2 Stunden über Westricks Veto hinweg. Man könne nicht immer Trübsal blasen und dem Volk Unerfreuliches verkünden, sagt er. Westrick zupft den Bundeskanzler in seiner Verzweiflung am Ärmel. Doch Erhard fährt fort. Die Leute bräuchten auch mal gute Nachrichten. Olympische Spiele in Deutschland, das würde sehr schön seine These bekräftigen, dass die Nachkriegszeit vorbei sei.
Sport, Politik, Gesellschaft. Die Autoren verweben alles gekonnt miteinander und skizzieren so, ergänzt durch ein Personenregister sowie ein Quellenverzeichnis, ein deutsches Großereignis, aber vor allem einen prägenden Abschnitt deutscher Geschichte.
Moritz Küpper war das über die Spiele des Jahrhunderts, Olympia 1972, der Terror und das neue Deutschland. Von Roman Deininger und Uwe Ritzer. Im DTV erschienen, Umfang 528 Seiten, Preis 25 Euro. »1989, das Jahr der politischen Wende in Ostdeutschland. Das Jahr, mit dem auch die meisten Deutschen das Ende des sogenannten Ostblocks verbinden und den vorläufigen Triumph des Westens. Aber so eindeutig westorientiert und demokratiebejahend war diese Zeit natürlich nicht. Das macht ein Sammelband deutlich, herausgegeben unter anderem vom Historiker Martin Sabro. Die Aufsätze zeigen, dass die Geschichte eben nicht zu Ende war mit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus, wie Francis Fukuyama es damals diagnostizierte, sondern dass dieser Wendepunkt auch heutige Probleme einleitete und dass die Demokratie eben weder das ist, worauf alles hinausläuft, noch dass sie sich einmal etabliert sicher halten kann. 1989, eine Epochenzäsur, also mit Fragezeichen, so heißt das Buch und Peter Sawicki hat es für Andruck gelesen.
Das derzeit schwierige deutsch-polnische Verhältnis dient im Buch als eines der Beispiele, um die verschiedenen Perspektiven auf die Geschichte seit 1989 zu veranschaulichen. Ein Element hierbei ist, dass viele Menschen in Deutschland kaum nachvollziehen können, dass in Polen die Regierung von einer Partei angeführt wird, die laut Kritikern seit Jahren die Justiz- und Pressefreiheit aushöhlt. Der Historiker Dieter Segert sieht Polens Nationalkonservative dabei als Vorreiter eines politischen Trends.
Seit 2005, der ersten Regierung der polnischen Partei PiS, kam es in Ostmitteleuropa insgesamt zum Aufstieg von Parteien, die meist als nationalpopulistisch bezeichnet werden.
So Segert in seinem Beitrag für den Essayband 1989, eine Epochenzäsur. Das übergeordnete Ziel der 15 Texte ist es gewissermaßen, das im Westen eher positiv konnotierte Wendejahr etwas zu entzaubern. Herausgeber Martin Sabro konstatiert mit Blick auf 1989 eine Mythosbildung. Etwa hinsichtlich der DDR verbaue dies aber oft den Blick auf die dortige, teilweise Frustration nach dem Mauerfall, weil sich Zukunftswünsche nicht erfüllt hätten. Auch in Polen verlief der Übergang zur Marktwirtschaft keineswegs reibungslos, wie Dieter Segert zu Recht hervorhebt.
Die postsozialistische Transformation weckte anfangs große Hoffnungen und produzierte später große Enttäuschungen. Beispielhaft für die oft existenziellen Herausforderungen sind die extrem hohe Inflationsrate von mehreren 100% im Polen der Jahre 1989-90 sowie die Arbeitslosigkeit. So lag sie in Polen zwischen 1995 und 2005 bei 15%.
Für Segert eine Hauptquelle großer Unzufriedenheit, womit sich für viele Polen als liberal betitelte westliche Strukturen diskreditiert hätten. Mit einem Fokus auf Sozialpolitik und einer Idealisierung der vorsozialistischen nationalen Geschichte sei PiS zu einer breit wählbaren Option geworden. Am Beispiel der UdSSR identifiziert auch Jan Behrens triftig Ursachen für weitere, im Westen oft als unglücklich betrachtete Entwicklungen in Osteuropa nach 1989. Michail Gorbatschows Versuch, den russischen Teil des Landes neu aufzustellen, sei, so Behrens, praktisch aussichtslos gewesen. Einerseits, weil Gorbatschow im Machtkampf innerhalb der sowjetischen Elite auf verlorenen Posten gestanden habe. Zudem habe die Gesellschaft wenig mit den Perestroika-Reformen anfangen können. Behrens beschreibt sie als in großen Teilen apathisch und durch Staatsterror nachhaltig traumatisiert.
Es gab keinen russischen Václav Havel oder Lech Wałęsa. Die Dissidenten nutzten ihre Stunde nicht oder starben zu früh, wie Andrei Sacharow. Sein Tod am 14. Dezember 1989 ist von symbolischer Bedeutung, weil auf der Beerdigung bereits ein Teil der Hoffnung auf ein freieres Russland zu Grabe getragen wurde. Dass niemand in der Lage war, in seine Fußstapfen zu treten, verdeutlicht, dass er eine Ausnahmeerscheinung war.
Behrens erläutert, dass eine Art autoritärer Konsens in Politik und Gesellschaft herrsche. Daher habe Wladimir Putin auch im 21. Jahrhundert seine Machtstellung aufbauen und festigen können. Ein Großteil des Buches befasst sich mit dem historischen Erbe der DDR. Dabei werden gesellschaftliche Brüche thematisiert, aber auch Kontinuitäten, die aus Sicht der Autoren unterbelichtet seien. In lehrreichen Texten werden etwa die Leistungen der DDR-Umweltbewegung betont. Außerdem lernen Leser, warum heute mit Sigmund Jähn ein Ostdeutscher als wichtigster nationaler Pionier der Raumfahrt gilt und er sich dennoch kaum als Symbol eines gelungenen Vereinigungsprozesses eignet. Überhaupt ist der Stand der deutschen Einheit ein Kernanliegen des Buches. Gründe für das in den neuen Bundesländern seit Jahren beklagte Gefühl, abgehängt zu sein, werden etwa anhand der Abwicklung des DDR-Zeitungswesens illustriert. So sei im Osten, schreibt Mandy Tröger, zwar nach 1989 eine demokratisch gesinnte Presse entstanden, allerdings auf Grundlage einer Art Zeitungskolonialismus.
Die Großverlage nahmen die Sache Anfang 1990 in ihre Hände. Sie teilten die DDR in 4 Vertriebsgebiete auf. Bauer übernahm den Norden, Gruner und Jahr die Region Berlin und Frankfurt-Oder, Burda die Region Suhl in Thüringen und Springer den Rest des Südens. So folgte der Übernahme des Vertriebs durch die großen 4 die Übernahme der DDR-Zeitungen durch westdeutsches Kapital.
Dies habe laut Tröger eine echte strukturelle Transformation untergraben. Auch wegen solcher Beispiele dürfte Gerhard Selter schließlich in seinem Essay über die allgemeine historische Aufarbeitung der DDR-Historie beklagen, dass es speziell im Westen nach wie vor erstarrte Denkmuster gebe. Er appelliert daher deutlich, sie zu überwinden.
Die antikommunistische Erzählung hat der erhofften Demokratiefestigung in Deutschland nicht gedient. Wir sprechen über den Diktaturcharakter des SED-Regimes noch immer mit einer Vehemenz, als werde er unablässig in Zweifel gezogen, obwohl er weithin anerkannt ist. 30 Jahre nach dem Ende der DDR kann es auch nicht mehr genügen, sich am mittlerweile zurückliegenden Übergang zur Demokratie zu erfreuen.
Trotz kluger Analysen weist der Essayband auch Schwächen auf. Speziell in Bezug auf Osteuropa werden teilweise sehr plumpe Gedanken formuliert, etwa um die eher restriktive Migrationspolitik oder den Bezug auf nationale Identität zu erklären. Manche Texte sind in Sprache und Aufbau zudem sehr akademisch und somit mühsam zu lesen. Dennoch bietet 1989, eine Epochenzäsur, einen wichtigen Impuls. Die heutigen Debatten über eine mögliche Ost-West-Spaltung der EU und die weiterhin unvollendete deutsche Einheit verlangen ein besseres Verständnis der Transformationszeit nach 1989 und ihrer Komplexität. Das Buch trägt insgesamt dazu bei.
Peter Sawicki besprach 1989, eine Epochenzäsur, herausgegeben von Martin Sabro, Tillmann Siebeneichner und Peter Ulrich Weiß. Wallstein Verlag, 307 Seiten, kosten 29,90 Euro.
Thank you.
Die Berliner Stadtteile Kreuzberg, Neukölln und Wedding sind klar migrantisch geprägt. Vor allem die in Berlin sehr starke türkischstämmige Community hat sich dort Lebens- und Arbeitsräume erschlossen und weiterentwickelt. Das Kapitel der Gastarbeiter in der deutschen Geschichte ist natürlich schon lange zu Ende, aber die Fortentwicklung dieser Geschichte kennt meist nur zwei Versionen. Entweder ist von hoher Arbeitslosigkeit die Rede oder von den Erfolgsgeschichten, von den innovativen Unternehmerinnen oder den Bildungsaufsteigern. An ein differenziertes Bild anhand von Berlin-Kreuzberg hat sich der Zeithistoriker Stefan Zeppenfeld gemacht. Vom Gast zum Gastwirt heißt sein Buch mit Fragezeichen, Untertitel Türkische Arbeitswelten in Berlin. Herr Zeppenfeld, Sie haben die Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse bei türkischstämmigen Einwohnern untersucht. Warum war besonders diese Gruppe der ehemaligen Gastarbeiterinnen und ihrer Familien interessant für Ihre Untersuchung?
Das lag zum einen daran, dass ich in Berlin studiert und gelebt habe und das einfach die prägendste Bevölkerungsgruppe mit Einwanderungsgeschichte ist und es deshalb vor allem naheliegend war, das zu untersuchen. Das hat mich nämlich sehr überrascht, dass es da relativ wenige Studien gibt, auch wenige Lokalstudien, die so die Entwicklung von türkischer Migration und vor allem der türkischen Arbeitswelten in der langen Perspektive, also auch über den Anwerbestopp von 1973 hinaus beleuchtet hat. Und zum anderen lag das vor allem daran, dass Berlin ja auch immer so eine gewisse Strahlkraft für Diversität und ja eine pluralisierte Stadtgesellschaft hat. Und deshalb fand ich das sehr naheliegend für mich, in Berlin lebend, dann auch so eine Fallstudie zu entwickeln.
Und gleichzeitig war die Quellenlage ja offenbar auch ganz gut, insbesondere in Kreuzberg.
Genau, das ist natürlich ein Faktor, der auch sehr, sehr wichtig ist. Berlin hat eine erfreulich breite Archivlandschaft, gerade für solche Themen, die eng auch mit Stadtteilen verwoben sind, wie Sie schon angesprochen haben. Der Bezirk Kreuzberg natürlich auch mit vielen alternativen Archiven, also die nicht unbedingt von staatlicher Seite entwickelt, gefördert werden, sondern auch sogenannte Archive von unten, die auf eigene Faust teilweise aus den neuen sozialen Bewegungen der 1980er Jahre selber gesammelt haben und einfach einen breiten Quellenschatz anbieten, der so eine Studie auch bereichert und möglich macht.
Jetzt muss ich noch mal zu Ihrer Methodik fragen. Sie betreiben sozialhistorische Migrationsforschung, wie Sie schreiben, und es geht Ihnen darum, die Gesellschaftsforschung zu migrantisieren. Können Sie kurz erläutern, was das genau heißt?
Ja, also der Slogan, die Gesellschaftsforschung zu migrantisieren, der stammt nicht von mir, sondern der entstammt der kritischen Migrationsforschung. Was ich damit meine, ist, dass mir sehr wichtig war, der historischen Sozialforschung, die sich ja immer viel mit Gesellschaft beschäftigt hat, eine neue Facette hinzuzufügen, nämlich die von Migrationsgeschichte als Normalfall. Also wenn wir das sehen in den großen, umfassenden Werken zu Deutschland im 20. Jahrhundert, gibt es immer große sozialgeschichtliche Studien, die mehrere hundert Seiten haben. Und die Arbeitsmigration oder die Migration als solches, die wird dann abgehandelt irgendwo im letzten Drittel, meiner Meinung nach auf zu wenig Seiten. Und mir war es jetzt besonders wichtig zu zeigen, Migration ist kein Sonderfall. Das ist jetzt kein exotisches Feld, das man bearbeiten kann, sondern es ist einfach eng verwoben mit der Sozialgeschichte Deutschlands, Europas. Und das habe ich auch versucht in dem Buch zu zeigen, dass die Arbeitswelten von Menschen, die wir als Migrantinnen und Migranten lesen, die dazu gemacht werden, teilweise auch eng verwoben waren mit der deutschen Gesellschaft und dass sich in wenigen Jahrzehnten auch diese Arbeitswelten ein Stück weit angenähert haben an so den Durchschnitt der deutschen Gesellschaft.
Sie teilen ja Ihre Erkundung der Arbeitswelt auf in mehrere Bereiche. Einmal der erwartbare Bereich der Industriearbeitsplätze, also der Kern der damaligen Gastarbeiterbeschäftigung. Dann die Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Drittens schauen Sie auf akademische Berufe. Viertens auf die Selbstständigkeit und dann auch auf die Nichtarbeit, Schwarzarbeit oder sogar anderer illegaler Gelderwerb. Zunächst mal zu dem ersten Bereich. In Berlin wurde ja das Anwerbeabkommen erst ein paar Jahre später wirksam als im restlichen Bundesgebiet. Warum war das so und welche Auswirkungen hatte das?
Die ersten Anwerbeabkommen schloss die Bundesrepublik ja schon 1955, also ein erstes mit Italien. Und dann kamen 1960 zwei weitere mit Spanien und Griechenland dazu und 1961 eben mit der Türkei. Und bis dahin hatte das tatsächlich in Berlin, in Westberlin, keine Bewandtnis. Also bundesdeutsches Recht und Verträge galten ja nicht automatisch für Westberlin. Das lag an diesem Sonderstatus, aufgeteilt unter den vier Alliierten. Und erst 1963, 64 bröckelte das. Also diese Vorbehalte kamen vor allem dadurch, dass diese Insellage West-Berlin im sich abzeichnenden Kalten Krieg, im Ost-West-Konflikt politisiert wurde. Also man hatte Angst davor, was passiert, wenn man Migrantinnen und Migranten nach West-Berlin lässt, sie einreisen lässt. Also allein diese Einreise über Grenzen hinweg machte den Behörden, den westdeutschen Behörden Sorgen. Aber der Arbeitskräftemangel in West-Berlin war halt auch so eklatant, dass die Wirtschaft andere Wege suchte und Druck machte auch, dass die Anwerbeabkommen auf West-Berlin ausgeweitet wurden.
Warum war denn gerade West-Berlin so attraktiv für die türkische Community?
Das ist eine Frage, die wirklich schwer zu rekonstruieren ist und wo es auch wahnsinnig viele Perspektiven gibt. West-Berlin war ja gerade in den 1960er Jahren überhaupt nicht attraktiv. Also es gab einen sehr eklatanten Mangel an Wohnraum, also große Zerstörung immer noch, kriegsbedingt. Mauerstadt, die ja später in den 70er und vor allem in den 80er Jahren so einen Anziehungsort und auch sowas Magisches hatte für die alternativen Szenen, das war in den 1960er Jahren noch gar nicht so greifbar. Vor allem die großen Elektrobetriebe setzten dann ab Mitte der 1960er Jahre auf Arbeitsmigrantinnen vor allem, also es waren vor allem Frauen, und da wiederum auf Frauen aus der Türkei. Also das war eine vielleicht auch zufällige Entwicklung, aber man sieht dann auch, dass es eine gewisse Magnetwirkung hatte. Also gerade Anfang der 70er Jahre, als die Arbeitsplätze in der Bundesrepublik, also im Bundesgebiet, vielleicht anfingen zu bröckeln, gingen viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus der Türkei gezielt auch nach West-Berlin. Und so gab es so einen gewissen Schneeballeffekt, kann man wahrscheinlich so sagen, dass diese Community so rasant wuchs.
Sie haben ja die Elektroindustrie jetzt schon angesprochen. Sie schreiben ja viel über die Anwerbung durch den großen Arbeitgeber in Berlin, Siemens. Und dass das Unternehmen sich seiner Rolle bei der Veränderung der Stadt gar nicht bewusst gewesen sei. Worauf führen Sie das zurück, dass man damals wirklich gedacht hat, man kann massenhaft Menschen zur Arbeit ins Land holen und dann auch noch bestimmen, wie die ihr Leben weiter planen und wann die wieder gehen sollen? Das ist ja aus heutiger Perspektive wirklich unvorstellbar. Hatte das wirklich, wie manche denken, noch so eine Kontinuität zu der Haltung, die Deutschland eben vorher hatte? Oder wie würden Sie das einschätzen? Woran lag das?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Natürlich, wenn man das jetzt rückblickend anschaut, ist es einfach wahnsinnig naiv zu denken, dass man Hunderttausende von Menschen von A nach B lotsen kann und sicher sein kann, dass sie nach 2 Jahren wieder nach A zurückgehen. Das erscheint uns heute mit dem Wissen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt hat, natürlich vollkommen absurd. Aber ich glaube, dass in dem Moment unter der politischen Marschroute, dass dieses Abkommen gerade mit der Türkei ja erstmal das Rotationsprinzip vorsah, also auch die Beschäftigung nach 2 Jahren enden sollte, die Menschen ausgetauscht werden sollte, also wirklich auch so sehr objektiviert. Das hat sich, glaube ich, auch niedergeschlagen in so der Beschäftigungspolitik, in der Annahme des Betriebs. Und das stütze ich dann vor allem auch auf Interviewaussagen. Also es gab später auch Interviews von führenden Personalern der Firma Siemens, die sich heute die Stadt anschauen und im Nachgang erst begreifen, wie wichtig diese Betriebe dafür waren, dass Bezirke wie Kreuzberg, aber auch andere, heute so aussehen und so plural und divers sind, wie sie tatsächlich sind.
Im Kapitel über Gewerbetreibende geht es um Lebensmittelläden, Gastronomie, Reisebüros, Import, Export und oftmals eine Mischung aus verschiedenen Branchen. Und es fällt ziemlich schnell der Begriff Sprunghaftigkeit. Was steckt dahinter?
Also meine Herangehensweise war damals eigentlich so, dass ich dachte, ich könnte eine kleine Untersuchung schreiben zum türkischen Reisebüro, eine Untersuchung zu dem Obst- und Gemüsehändler, der sich ja auch so als Bild eingeschliffen hat. Und habe dann relativ schnell festgestellt, die kann man gar nicht so säulenartig nebeneinander stellen, weil diese Menschen, die halt die Voraussetzungen auch hatten, um in die Selbstständigkeit gehen zu können, sich eben nicht nur auf ein Gewerbe spezialisiert haben, sondern oft viele Sachen ausprobiert haben. Das führte dann dazu, dass einzelne Personen, einzelne Paare eine ganze Palette und eine ganze Bandbreite von Geschäften anbot, aber eben nicht aus einem so einem Segment. Und ich glaube, dass da auch viel ausprobiert wurde, um zu schauen, was funktioniert nicht so gut. Man sieht auch immer wieder so diese Sprunghaftigkeit. Jetzt ist nicht nur ein Phänomen, das ich gefunden habe in der Selbstständigkeit, im Gewerbetreiben, sondern auch zwischen den größeren Arbeitswelten, die Sie benannt haben, also öffentlicher Dienst und dann wieder Gewerbe. Es gibt einen Fall, den habe ich immer im Kopf, einen Lehrer, der dann nebenbei ein glaube, ein Reise- und Übersetzungsbüro gemacht hat, dann gemerkt hat, dass er neben seiner Lehrtätigkeit eigentlich gar nicht so richtig Zeit hatte für die Selbstständigkeit. Und diese Sprunghaftigkeit passiert halt auch zwischen den Branchen, nicht nur in der Selbstständigkeit selbst. Und das finde ich sehr interessant, weil da sehr viel ausprobiert wurde und das dann im Stadtbild wahrscheinlich auch den Anschein machte von, naja, wenig Dauerhaftigkeit, wenig Nachhaltigkeit, aber das wirklich so auch im Interesse der jeweiligen Gewerbetreibenden lag, einfach zu schauen, was funktioniert. Und man sieht dann auch, dass einzelne Gewerbe sehr, sehr langlebig sind. Und wir sind dann wieder bei Kreuzberg, wenn man sich anschaut, Karten und Quellen aus den 1970er Jahren, da gibt es tatsächlich noch Geschäfte, die damals gegründet wurden und heute noch im gleichen Ladenlokal im jetzt durchgentrifizierten Kreuzberg am Kottbusser Tor immer noch existieren und ja eine alteingesessene Institution mittlerweile sind.
Sie beschreiben ja auch, wie türkische Migranten, die in Kreuzberg nach dem Mauerbau die Nahversorgung aufrechterhielten, die dort wegbrach, weil es eben nun ein unattraktiver Außenbezirk von West-Berlin war. Natürlich sind solche verlassenen, sozial schwachen Bezirke immer dann auch wieder attraktiv für Migranten, weil sie dort überhaupt Wohnraum bekommen. Und attraktiv wurde Kreuzberg ja auch für die alternative Szene. Und Sie beschreiben das so schön, wie das, das Provisorische an den neuen Läden der Migranten, das ja eben nicht ordentlich deutsch war und nicht mit hübschem Ladenkonzept. Das macht es natürlich auch viel attraktiver nochmal für diese alternative Szene, die sich da ja auch in Kreuzberg ansiedelte. War das nach Ihren Erkenntnissen was Symbiotisches oder eher ein Nebeneinander?
Das war ein ganz spannender Ausgangspunkt meiner Überlegungen, weil wenn wir an Kreuzberg in den 80er Jahren denken, mir geht es zumindest so, von dem auch, was ich gelesen habe, und es gibt ja auch wahnsinnig viele Bildbände dazu, man hat dann ganz oft so dieses Migrantische, dieses, was dann auch mit unschönen Worten beschrieben wurde, oft in den großen Medien. Und auf der anderen Seite halt dieses Bild von den alternativen Bewegungen, von den neuen sozialen Bewegungen, von der Hausbesetzungsszene. Und diese Gruppen haben halt Tür an Tür gearbeitet, gelebt und ihren Alltag bestritten. Und natürlich gab es beides. Also es gab Symbiose, aber es gab natürlich auch Nebeneinander. Und das zu zeigen war mir ganz wichtig, denn diese Infrastruktur, die halt auch von türkeistämmigen und von anderen migrantischen Menschen aufrechterhalten wurde, auch angereichert wurde, war halt enorm wichtig. Man muss halt sehen, Kreuzberg lag halt wirklich abgeschieden. Das Laufpublikum fehlte dem Gewerbe. Es gab halt wirklich immer weniger auch Einkaufsmöglichkeiten, Bezugsmöglichkeiten. Und wenn man das immer weiterspielt, könnte man auch tatsächlich sagen, und das ist auch eine meiner Thesen, dass sich die Nachhaltigkeit, mit der sich so dieses alternative Leben in Kreuzberg abspielen konnte, auch darauf stützen konnte, dass eben der Obst- und Gemüsehändler, dann sind wir wieder bei dem Bild nebenan an der Ecke, der vielleicht eine Einwanderungsgeschichte aus der Türkei hat, eben der ist, wo man die Nahversorgung im Alltag bestreiten kann. Auf der anderen Seite gab es dann auch natürlich Türkeistämmige, die nahestehend waren diesen sozialen Bewegungen. Also dieses Nachbarschaftsgefüge, wenn man wirklich so bis auf den Straßenzug quasi heranzoomt, was durch die Quellenlage etwa in Kreuzberg möglich ist, da sieht man halt, wie vielfältig das sein kann, wie Symbiose aussieht, aber natürlich auch Abgrenzungsphänomene.
1989, schreiben Sie, sei das Wendejahr für Migranten und deren Nachkommen gewesen, weil sich das Angebot an Arbeitskräften insgesamt wieder erhöht hat. Was bedeutete das genau für die türkischstämmige Community in West-Berlin?
Das hatte mehrere ganz unterschiedliche Facetten. Zum einen den rein arbeitsweltlichen. Wenn wir wieder zurückgreifen auf das Jahr 1961, das zeichnete sich ja jetzt nicht nur dadurch aus, dass das Anwerbeabkommen mit der Türkei geschlossen wurde, sondern etwa auch durch den Mauerbau, was eklatante Folgen für die Westberliner Arbeitgeber hatte, weil die Pendler, die sogenannten Grenzgänger aus Ost-Berlin und dem Umland natürlich wegfielen. Und genau dieser Effekt, der quasi auch die Notwendigkeit von Arbeitsmigration in West-Berlin verstärkt hatte, fiel ja jetzt mit dem Mauerfall ganz plastisch weg. Und es gab dadurch neuen Konkurrenzdruck auch auf dem Arbeitsmarkt. Das andere, was natürlich viel eklatanter zu Teil auch war, war der Rassismus, der mitschwang. Also in diesem nationalen Aufbegehren dieser friedlichen Revolution, das zeichnete sich auch vorher schon ab. Also die Republikaner zogen ja 1989 schon das erste Mal in das Berliner Abgeordnetenhaus. Also es gab eine wohl deutlich wahrnehmbare Verschärfung von rassistischen Übergriffen und auch so Zwischentönen Alltagsrassismus. Und es gibt ein wirklich türkisches Sprichwort, dass die Berliner Mauer den Migrantinnen und Migranten aus der Türkei auf den Kopf fiel.
Stefan Zeppenfeld war das, Autor des Buches »Vom Gast zum Gastwirt – Türkische Arbeitswelten in West-Berlin«. Im Wallstein Verlag erschienen, 430 Seiten, kosten 39 Euro. Für das klassische Bildungsbürgertum gehört es zum Kanon, auch über ein Grundwissen zur griechisch-römischen Antike zu verfügen. Schon allein, um Werke wie Faust II überhaupt zu verstehen. Aber allmählich verschieben sich die Schwerpunkte bei der klassischen Bildung wie auch beim Allgemeinwissen. Die Antike scheint zunehmend an Bedeutung zu verlieren, vielleicht aber auch anders rezipiert zu werden. Mit diesem Komplex hat sich der Althistoriker Stefan Rebenig beschäftigt. Die Deutschen und ihre Antike heißt sein Buch und Arno Ozesek stellt es vor.
Vorab eine Frage. Ein Buch mit dem Titel »Die Altertumsforschung in Deutschland«? Würden Sie sich das kaufen? Falls Sie vom Fach sind, vielleicht, sonst eher nicht. Stimmt's? Umso besser, dass Stefan Rebenigs Buch »Die Deutschen und ihre Antike« heißt. Denn da fliegen die Gedanken gleich los. Zu Hölderlins »Seliges Griechenland, du Haus der himmlischen Alle«, zu Schinkels klassizistischer Architektur, zu Schliemanns Troja, Hitlers Faibel für antike Schlachten, Ex-Verteidigungsminister Guttenbergs hochmütigem Hinweis, er lese Platon im Urlaub im Original und so weiter und so fort. Der Haken daran, um all das geht es in Rebenigs Buch nicht oder, was Hitler betrifft, nur am Rande, sondern eben um die Altertumsforschung in Deutschland, um ihren Einfluss auf Bildung und Schule, um gewaltige Projekte der wissenschaftlichen Akademien, um Netzwerke und Streitigkeiten der Gelehrten, der Name einer Frau taucht übrigens erstmals auf Seite 190 auf, um die Rupturen der Weltkriege und die Kontinuitäten danach. Ja, das ist immer wieder trockene Kost und zugleich immer wieder faszinierend, hier und da sogar richtig aufregend, im Sinne eines tiefen Blicks hinter die Kulissen deutscher antike Begeisterung, die über zwei Jahrhunderte Konservative wie Progressive, Linke wie Rechte, Träumer wie Realisten mitgerissen hat. Am Anfang war Winkelmann, lautet der erste Satz nach der Einleitung, eine unverzichtbare Anspielung auf jenen schwärmerischen Mastermind des hiesigen Klassizismus Johann Joachim Winkelmann, der die Nachahmung der Alten für den einzigen Weg zu wahrer Größe hielt. Aber das war es auch schon mit Winkelmann. Rebenig geht sofort über zu dem Bildungsprogramm, das Wilhelm von Humboldt für Preußens Gymnasien entwarf.
Die griechische Sprache als Produkt des griechischen Geistes und als Ausdruck des griechischen Nationalcharakters besaß den absoluten Vorrang, da in ihr Einheit und Vielheit, Sinnliches und Geistiges, Objekt und Subjekt, Welt und Gemüt harmonisch verbunden seien, so Humboldt. Die Beschäftigung mit einer derart komplex strukturierten Sprache sollte nicht nur die eigene sprachliche Kompetenz fördern, sondern vielmehr den Menschen helfen, sich umfassend zu bilden und sich die Welt zu erschließen.
Und so kam es. Das Bürgertum avancierte auch dank seiner altsprachlichen Bildung zum selbstbewussten Bildungsbürgertum und bekam damit etwas Eigenes in die Hand.
Dem deutschen Bürgertum bot die Vergegenwärtigung der klassisch-griechischen Vergangenheit eine willkommene Alternative zur französisch-lateinischen Kulturhegemonie in Europa. Die nationale Begeisterung für die alten Griechen richtete sich gegen Frankreich und die Gallomanie des deutschen Adels, gegen den absolutistischen Staat und die Ständegesellschaft. Die Graecomanie war zugleich ein wichtiges Instrument der nationalen Identitätssicherung.
An diesem Punkt könnte das Buch ins politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben im 19. Jahrhundert ausgreifen. Rebenich jedoch zieht es zu den neu gegründeten Altertumswissenschaften mit der klassischen Philologie an der Spitze. Deren Zuständigkeiten fasste Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, einer der frühen Koryphäen des Fachs und Prorektor der Uni Göttingen, einst grandios zusammen.
Die Partikel Ahn und die Entelechie des Aristoteles, die heiligen Grotten Apollons und der Götze Besas, das Lied der Sappho und die Predigt der heiligen Thekla, die Metrik Pindars und der Mästisch von Pompeji, die Fratzen der Dipylon-Vasen und die Thermen Caracallas, die Kegelschnitte des Apollonios und die Astronomie des Petosiris. Alles, alles gehört zur Philologie, denn es gehört zu dem Objekte, das sie verstehen will. Auch nicht eines kann sie missen.
Rebenich würdigt große und mittelgroße Gelehrte in erschütternder Zahl. Allenfalls von den prominentesten, etwa Theodor Mommsen und Johann Gustav Droysen, viel später Christian Meyer, dürfte das Publikum mehrheitlich mehr wissen, als dass Straßen nach ihnen benannt wurden. Aber das macht nichts. Oft verdichten sich die professoralen Kämpfe um Posten und Projekte, um Anerkennung und Macht, um Forschungsgelder und Editionen zu allzu menschlichen Dramen, nicht ohne weiteres, Netflix-tauglich, aber durchaus packend. Theodor Mommsen etwa stöhnte über die mächtige Berliner Akademie der Wissenschaften, in der er selbst Mitglied war.
Übrigens können die Berliner mich lecken, wo sie wollen.
Zugleich erschien der Forschungsalltag vielen ermüdend. Ein hämischer Doktorand verfasste die Satire »Die Wissenschaft des Nichtwissenswerten«. Beklemmend liest sich die Lebensbilanz des Ägyptologen Adolf Ehrmann.
»Ich habe 30 Jahre lang alle Arbeiten und Hilfsarbeiten mitgemacht. Ich habe Texte verglichen und unendliche Texte übersetzt. Ich habe 4000 Stellen autografiert und auch beim Ordnen der Zettel geholfen. Zuletzt habe ich 18 Jahre lang die gesammelten Zettel, es waren 1.300.000 Stück, durchgearbeitet.«
Frische Injektionen taten Not. Friedrich Nietzsche, der Außenseiter, mischte die Zunft im Zeichen des Lebens auf wie kein zweiter. Sozialdarwinistische Konzepte fanden Gefallen, Begriffe wie Volk und Rasse griffen um sich. Der priesterlich-guruhafte Lyriker Stefan George stilisierte einflussreich, aber fern aller Akademien, Platon zu einem spirituellen Lehrer, an dem die Experten bis dato stur vorbeigeforscht hatten, und fantasierte,
»dass ein Strahl von Hellas auf uns fiel. Darin finde man den Umschwung des deutschen Wesens bei der Jahrhundertwende.«
Den Ruhm des Widerstands haben die Altertumswissenschaftler nie erbeutet, nicht im Ersten Weltkrieg und schon gar nicht in dem Reich, das sich das Dritte nannte. Die allermeisten ließen tatenlos geschehen, was geschah, einige machten engagiert mit. Rebenich untersucht die fachlichen Folgen der deutschen Teilung und nähert sich vorsichtig der Gegenwart. Viele Lehrstühle, begrenzte Relevanz, könnte das spröde Resümee lauten. Aber Stefan Rebenich, der sein Buch so erkennbar wie elegant aus älteren Aufsätzen komponiert hat, glaubt als klassischer Philologe, dass da noch mehr geht. Viel mehr.
Vor allem wird das antike Erbe weiter den Menschen aus intellektueller, politischer und moralischer Unmündigkeit befreien, weil es jedem Einzelnen, unabhängig von seiner Herkunft, Religion, Nation und Hautfarbe, individuell etwas sagt, das über den Tag hinaus Bestand hat.
Stefan Rebenich, Die Deutschen und ihre Antike, eine wechselvolle Beziehung, ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, füllt 496 Seiten und kostet 38 Euro. Rezensent war Arno Orzesek. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um rechtsgerichtete Richter und Staatsanwälte. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.